Im Brand 1 Podcast geht's in diesen Wochen ja um die Demokratie und wenn ihr die ersten Episoden dazu schon gehört habt, dann könntet ihr eventuell etwas schwermütig sein, denn die Demokratie ist aus ganz unterschiedlichen Gründen ja bedroht. In unserem letzten Gespräch hat beispielsweise Marcel Fratscher vom DIW unter anderem die mangelnde Chancengleichheit als großes Problem in Deutschland beschrieben. Ohne es dramatisieren zu wollen, aber viele moderne Demokratien haben ein Problem damit, die Versprechen auf Freiheit und Wohlstand einzulösen. Das ist so eine Erkenntnis, würde ich sagen, der letzten Wochen hier in diesem Podcast. Auf jeden Fall werden Teile der Bevölkerung schlechter oder kaum noch erreicht und damit wächst definitiv die Bedrohung der Demokratie. Deshalb weiten wir in dieser Ausgabe mal ein bisschen unseren Blick und werden international.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Ich bin Christian Bollert und global gesehen gibt's durchaus unterschiedliche Wirklichkeiten. Klar, Ungarn, Israel oder die USA gelten als besorgniserregende Beispiele für den Rückbau von Freiheitsrechten. Gleichzeitig gibt's aber auch andere Beispiele, wie Polen, wo die neue Regierung dafür kämpft, wieder mehr Rechte möglich zu machen, oder etwas weiter weg Südkorea. Hier hat die Bevölkerung die Verhängung des Kriegsrechts durch den Präsidenten nicht nur einfach nicht hingenommen, sondern sich aktiv dagegen gewehrt. Und genau auf dieses Beispiel schauen wir in dieser Folge. Weshalb hat die Bevölkerung in Südkorea die autoritären Tendenzen des Präsidenten denn abwehren können? Liegt das an der starken Zivilgesellschaft? Und können wir in Europa und insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz davon vielleicht was lernen? Darüber spreche ich mit Felix Lill, denn er hat für die aktuelle Brand 1 einen Artikel geschrieben, der sich mit dem Widerstand in Südkorea beschäftigt. Und wir erreichen ihn für diese Aufnahme gerade in Japan. Er war bis vor kurzem auch tatsächlich selbst noch in Südkorea und demnächst startet er dann auch noch einen eigenen Asien-Podcast. Genug Gründe also, mit ihm darüber zu sprechen, über die Situation in Südkorea und ihn hier im Brand 1 Podcast zu begrüßen. Ich sage herzlich willkommen, Felix.
Ja, moin.
Viele von uns haben ja vermutlich mitbekommen, dass Ende 24 in Südkorea der Präsident das Kriegsrecht ausgerufen hat. Ich habe es ja gerade auch schon ein bisschen erwähnt. Spannenderweise hat das wirklich ja sehr schnell zu Protesten, und zwar erfolgreichen Protesten, geführt. Wie erklärst du dir das so jetzt im Nachhinein?
Ich glaube, es liegt wirklich insbesondere am sehr ausgeprägten Bewusstsein für Probleme in der südkoreanischen Demokratie im Land. Südkorea ist eine noch relativ junge Demokratie, wurde 1987 von einer Militärdiktatur zu einer eben parlamentarischen präsidialen Demokratie. Und ja, seitdem hat es auch immer mal wieder leichte Anschläge auf dieses System gegeben. Die Erinnerungen sind eben immer noch frisch, werden auch immer wieder aufgefrischt. Insofern, ja, das Land hat sehr feine Fühler und es gibt eben auch viele NGOs, Gruppierungen im Land, die da sogar Nachwuchsarbeit betreiben, die das Ganze eben sehr ernst nehmen. Also Demokratie hält man nicht für gegeben, sondern für etwas, das man verteidigen muss, wenn man es denn haben will.
Auf diese feinen Fühler werden wir sicher in diesem Podcast noch ein bisschen genauer eingehen. Aber hast du denn so eine Erklärung dafür, warum das erfolgreich war? Kann man das so sagen?
Naja, also erstmal muss man, glaube ich, den Fall Yoon Suk-yeol an sich ansehen. Das ist der Präsident, der am 3. Dezember 2024 das Kriegsrecht ausrief. Für viele sehr überraschend. Yoon hatte 2022 als politischer Außenseiter, Ex-Generalstaatsanwalt, die Wahl zum Präsidenten gewonnen. Hauchdünn gegen den Mann, der jetzt die Neuwahl gewonnen hat, nämlich Lee Jae-myung. Und Yoon hatte eine ziemlich populistische Plattform vertreten, hatte angekündigt, dass er Kim Jong-un, dem Diktator des verfeindeten Nordkoreas, Manieren beibringen werde. Zitat, hat nicht so gut geklappt, in Klammern. Wollte auch politische Gegner der liberalen Demokratischen Partei vor Gericht bringen, hat also wirklich einen sehr rabiaten, radikalen, populistischen Wahlkampf gemacht und hat dann auch so weitergemacht, als er Präsident wurde. Er wurde schon im Wahlkampf 2022 als der Trump Südkoreas bezeichnet und machte diesem Ruf dann echt auch alle Ehre. Ging gegen kritische Presse vor, hetzte die Staatsanwaltschaft, in der er ja als Ex-Generalstaatsanwalt gut vernetzt war, auf politische Gegner und verteidigte gleichzeitig zum Beispiel seine politischen Freunde, wie zum Beispiel seine Ehefrau, vor Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft. Also man erkannte in diesem Mann einen mindestens latent autoritären Mann, der Demokratie dann vollmundig vertrat, wenn sie ihm passte. Und Yun wurde so eigentlich ziemlich schnell ziemlich unbeliebt. Und dann hatte er 2024 bei Parlamentswahlen, wo also nur das Parlament gewählt wurde, nicht aber das Präsidentenamt, mit seiner rechtsgerichteten Partei die Wahl verloren. Damit hatte die Demokratische Partei, die große andere Partei, im Wesentlichen ist Südkorea ein Zwei-Parteien-System, ähnlich wie die USA. Diese Demokratische Partei hatte dann die Mehrheit, dann hat sie sehr, sehr viel im Parlament blockiert von dem, was Yun vorhatte politisch. Und dann eben am 3.12. behauptete Yoon Suk-yeol im Parlament, dass die Demokratische Partei, die eben die Mehrheit im Parlament hatte, vom Feind, das heißt Nordkorea, unterwandert sei, deswegen antidemokratisch und deswegen müsse er, das ist dann jetzt echt kreativ, müsse er durch die Ausrufung dieser Art Kriegsrecht die Demokratie wahren. Und da haben natürlich in vielen Köpfen der 52 Millionen Menschen in Südkorea die Alarmglocken sehr, sehr laut geläutet. Und sehr viele Menschen sind dann noch am Abend vors Parlament gestürmt, um zu protestieren.
Und genau da würde ich sagen, haken wir ein. Du hast die Demokratische Partei auch schon genannt. Es gibt dieses eine Foto, was du auch im Text für die Brand 1 beschreibst, wo die Oppositionsführerin ein Gewehr greift und einfach zur Seite schiebt. Die ganze Situation ist schon auch ziemlich brenzlig gewesen, ne?
Ja, absolut. Im Nachhinein kam heraus, dass Yun Soldaten dazu autorisiert hatte, sogar zu schießen. Es gab Verhaftungslisten politischer Gegner. Und ja, dieses Aufmacherfoto meiner Story zeigt An Gui-yong. Das ist die Sprecherin der Demokratischen Partei. Die hat auch selbst eine Vergangenheit als Journalistin, wurde dann eben, hat dann quasi die Seiten gewechselt. Das war auch tatsächlich eine kontroverse Sache in Südkorea. Nun ist sie aber eben Politikerin. Die stürmte, das sagte sie mir eben im Nachgang, sie war gerade Abendessen im Parlamentsviertel in Seoul, in Yeouido, und bekam dann diese Nachricht, dass Yun tatsächlich das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Dann ließ sie ihr Besteck fallen, rannte zum Parlamentsgebäude und fand da wirklich schon Soldaten vor, die dieses Parlamentsgebäude abschotteten. Und ich war an dem Abend nicht in Südkorea, ich war tatsächlich in Phnom Penh in Kambodscha und habe für eine Story über die Roten Khmer, die nämlich vor 50 Jahren an die Macht kamen, recherchiert. Und hatte tatsächlich eine ähnliche Situation. Ich saß auch gerade beim Abendessen, las das über Yonhap, die große südkoreanische Nachrichtenagentur. Und da stand dann einfach so, Präsident Yun hat das Kriegsrecht ausgerufen. Und ich habe das gelesen, habe auch jedes einzelne Wort verstanden, habe es aber trotzdem nicht geglaubt. Obwohl es irgendwie passte, denn Yun war eben der er war. Und ungefähr so hat mir auch die An Gui-yong ihre Erfahrung geschildert. Sie stürmte dann aber eben sofort vors Parlamentsgebäude und wollte dann eben ins Parlamentgebäude. Denn ihr war klar, dass es nur einen Weg gab, diese Kriegsrechtserklärung rückgängig zu machen. Nämlich indem möglichst viele Abgeordnete ins Parlament kommen und im Saal gegen diesen Beschluss stimmen. Und so könnte man das dann überstimmen. Und An war eine derer, die sich daran versucht hatten, griff dann einem sich vor sie gestellten Soldaten in den Gewehrlauf und hat das Ding einfach so zur Seite gebogen. Und ist dann halt, hat den irgendwie gemaßregelt, so verbal, und ist dann weitergegangen. Und davon gibt es Videoaufnahmen. Ich glaube, ganz viele Leserinnen und Leser haben das auch schon gesehen. Es sieht wirklich irre aus. Also das sieht wie eine völlig furchtlose, wütende Frau aus, die sagt, also das geht jetzt einfach nicht. Mir hat die Frau An eben gesagt, sie hatte schon ziemlich viel Angst, ehrlich gesagt. Weil natürlich, das kann halt sein, dass der abdrückt und dann ist sie tot. Ne? Das hätte sehr schnell passieren können. Es ist aber nicht passiert. Es wurde tatsächlich kein Schuss abgefeuert. Und das ist natürlich auch interessant. Also auch die Soldaten, die hätte schießen können, sozusagen, nach Maßgabe, haben nicht geschossen. Also die Gewaltschwelle lag dann eben doch recht hoch. Und alle Anwesenden haben offenbar verstanden in diesen Stunden am späten Abend des 3. Dezember, dass da viel auf dem Spiel steht. Und ja, die Leute hatten offenbar sehr, sehr überwiegend dann doch mehr Lust auf die Demokratie, die parlamentarische, die präsidiale Demokratie, als auf eine Diktatur, die das dann wohl geworden wäre unter Yoon Suk-yeol.
Ohne Frage, wer es gesehen hat, ein ikonisches Foto, das darf man, glaube ich, tatsächlich so sagen, oder auch ikonische Aufnahmen. Felix Lill, Journalist und Autor mit Spezialisierung auf Asien, im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode hier noch weiter über den erfolgreichen Widerstand der Zivilgesellschaft in Südkorea. Felix, du hast es in diesem Gespräch auch schon mal ein bisschen angesprochen. Die südkoreanische Demokratie ist noch verhältnismäßig jung, denn bis 1987 ist das Land noch eine Militärdiktatur gewesen. Da erscheint es ja fast schon erstaunlich, wie robust die Zivilgesellschaft erscheint, jedenfalls aus europäischer Perspektive.
Ja, total. Also da kann, es ist genau so, ja. Einige Leute, die, also so, ja, Aktivistinnen in Südkorea haben mir berichtet, dass viele westliche NGOs, es gibt ja so globale NGOs, ne, sowas wie, weiß nicht, Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, Human Rights Watch und diese ganzen Institutionen, dass die teilweise zögerlich sind, allzu viel in Südkorea zu machen, weil die Zivilgesellschaft dort eben schon so stark ist, dass sie also selber eigentlich nicht weiter sich ausbreiten können. Das ist natürlich beachtlich. Ne? Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, in Südkorea ist es so, dass ganz viele Leute sich politisch engagieren. Und es gibt sogar gute Nachwuchsarbeit. Ich habe eine der Protagonistinnen in diesem Text, heißt Yi Hana, und das ist eine Frau in ihren 50ern. Die hat also die Phase der Demokratisierung tatsächlich miterlebt, auch als Aktivistin. Und die engagiert sich heute ehrenamtlich, also ja, wöchentlich nach Feierabend, in einem Verein, der die Brücke bauen will zwischen älteren Leuten wie sie selbst und jüngeren Leuten, damit die jüngeren Leute eben auch am Protestieren, am Aktivsein politisch teilhaben. Also Nachwuchsarbeit in Aktivismus irgendwie. Interessant ist auch, dass diese Protestkultur in Südkorea ziemlich inklusiv ist. Also die Statements sind sehr bunt. Teilweise sind Leute aus der LGBTQ, ja, Community ist ein komischer Begriff, aber also queere Leute, die sich auch echt als solche äußern und als solche auftreten auf der Bühne und sagen was, und dann ist eine Frau da und dann ist ein alter Mann da, und das wird also oft zu sehr inklusiven Events, die sogar auch Spaß machen. Also es ist nicht nur ernst, es wird ziemlich choreografiert, getanzt, geschrien. Es gibt dann so Bewegungen, die haben oft so Fächer, auf denen politische Sprüche draufstehen, und die werden dann synchron geschwenkt. Die Playlist, die Setlist bei diesen Events ist oft auch echt generationenübergreifend. Also es gibt alte Schlager, es gibt K-Pop, es gibt Hip-Hop, sodass sich ja sehr viele Leute angesprochen fühlen. Das ist wirklich beachtlich. Also ich glaube, auf der Ebene können sich viele Leute was abschauen von Südkorea.
Das finde ich super interessant, gerade diese Brücke, ich sag mal, zwischen jungen und älteren Leuten, weil generell ist ja eher das Klischee so ein bisschen so, gerade bei verhältnismäßig jungen Demokratien, nehmen wir zum Beispiel die osteuropäischen Länder, Südamerika oder auch jetzt direkt vor unserer Haustür hier die ostdeutschen Bundesländer, da ist ja immer so ein bisschen diese Sorge, dass ihnen die demokratischen Traditionen noch fehlen, und hier scheint es ja fast andersrum zu sein, gerade durch die Verbindung von jung und alt, die du gerade beschrieben hast, dass vielleicht die Erinnerung an diese undemokratische Geschichte den Widerstand sogar, ja, befeuert oder verstärkt. Würdest du so weit gehen?
Jein. Also ein sehr, sehr deutliches Jein. Ja, die Wahlbeteiligung ist sehr hoch. Also jetzt auch bei den letzten Wahlen war es weit über 70%. Das ist beachtlich. Und das ist zum Beispiel viel höher als in Japan, wo sie in den 50ern liegt. Ja, insofern, also Leute gehen wählen, Leute finden das wichtig und so weiter. Ja, aber auch wahr ist, dass es einen Politikverdruss gibt. Nur deshalb konnte, glaube ich, Yoon Suk-yeol 2022 überhaupt Präsident werden. Denn er war eben dieser betonte Außenseiter, der Typ, der sagt, ja, das System ist korrupt, das ist verdorben und ich komme jetzt und mache alles anders. So trat er auf. Also wirklich ähnlich zu Donald Trump. Und eine Umfrage ergab vor kurzem in Südkorea, dass mehr als die Hälfte der Menschen im Land YouTube als Nachrichtenquelle gegenüber etablierten Formaten wie Zeitung, Websites von Zeitungen auch oder TV-Kanälen bevorzugen. Und ein Hintergrund ist, dass man zum Beispiel etablierten Medien nicht mehr so richtig traut. Und die beliebtesten YouTuber sind dann sehr oft Leute, die sich einfach irgendeinen Kram ausdenken. Oft wirklich Hetze verbreiten, Sachen einfach haltlos in die Welt schleudern. Zum Beispiel die These, dass die 2024er Wahl, die ja für Jun sehr schlecht ausging, gefälscht worden seien. Dafür gibt es eigentlich keine Beweise. Aber das Ganze hat so die Runde gemacht. Viele haben es geglaubt. Und als dann diese sehr großen Proteste gegen Jun, gegen die Kriegsrechtserklärung auf der Straße waren, waren auch dagegen Proteste, nämlich Leute, die für die Verteidigung Juns auf der Straße waren. Das war die Minderheit, aber sie war auch nicht winzig. Und natürlich, demokratisch gedacht, muss man sagen, ja, das dürfen die ja machen, wunderbar. Und es ist auch wunderbar, dass sie sich dafür nicht schämen, sondern sich trauen zu protestieren. Aber die Informationen, auf denen das dann sehr häufig beruhte, war einfach, ja, also gelinde gesagt Unsinn. Und viele Leute sind eben auch empfänglich dafür. Also auch das ist Teil der Wahrheit.
Stichwort Medien, wenn du es schon ansprichst, man stellt sich das ja im Klischee so vor, wenn man an Südkorea denkt, dass die digital uns ja mindestens Jahre, wenn nicht Jahrzehnte voraus sind. Also spielen da soziale Netzwerke, YouTube und so tatsächlich auch eine größere Rolle, gerade jetzt im Verhältnis zu etablierten Medien? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, tun sie. Südkorea hat eine sehr hohe Smartphone-Penetration. Internet ist sehr schnell. Die Datenvolumina, die man so bei seinem Handyvertrag hat, sind sehr hoch. Also ja, ist gar kein Problem, sehr viel Daten zu konsumieren, Videos ohne Ende zu schauen. Das macht man einfach. Also wenn man in Seoul in der U-Bahn sitzt, dann ja, geschätzt, also mindestens jede zweite Person schaut gerade auf ihr Handy. Also das ist wirklich enorm. Während es für mich immer schwieriger wird, eine Printzeitung zu kaufen. Das mache ich eigentlich sehr gern, wenn ich in Seoul bin. Ich kaufe mir Zeitung. Aber ja, jetzt die letzten Tage, Anfang Juni, war das gar nicht mehr so leicht, welche zu finden. Was bedeutet das? Erstmal gar nichts. Also wenn man die gleichen Informationen digital beziehen kann, ja, kein Problem. Nur wird oft nicht die gleiche Information digital bezogen, sondern eben etwas, was ein bisschen schmissiger ist, was in neuen Formaten daherkommt. Hintergrund dafür, dass den etablierten Medien manchmal nicht geglaubt wird, ist auch, dass die Pressefreiheit tatsächlich nicht bei 100% liegt, wenn es denn sowas überhaupt irgendwo gibt. Frederik Spohr, der Direktor des Seoul-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung, den ich auch im Text zitiere, hat gesagt, dass die etablierten Medien eben oft sehr abhängig sind von wenigen üppig zahlenden Anzeigenkunden. Und da geht es ganz konkret um die Chaebols. Chaebol wird in Südkorea ein familiengeführtes Konglomerat genannt. Und wir kennen auch viele von denen. Das sind Samsung, Hyundai, SK, LG, Lotte. Also das sind die fünf größten Chaebols. Und die machen die Hälfte des Aktienmarkts aus und sind extrem mächtig im Land und kontrollieren eben so ein bisschen und indirekt auch die Medienlandschaft im Land. Natürlich nicht so, dass sie den Leuten sagen, was sie schreiben sollen, aber es passiert eben doch oft, und das sagt mir nicht nur Frederik Spohr, das haben mir auch Kollegen in Südkorea tatsächlich gesagt, dass dann plötzlich nach einer unangenehmen Story aus Sicht der Anzeigen Inserenten plötzlich keine Anzeige mehr geschaltet wird oder vielleicht auch mal eine Klage kommt. Ja, da haben mir Leute aus der Medienlandschaft tatsächlich gesagt, dass man sehr vorsichtig ist, über große Unternehmen kritisch zu berichten. Heißt nicht, dass es nie passiert, aber man guckt eben dreimal nach und vielleicht macht auch nicht jeder Reporter dann die Story, weil er sich denkt, ach, da habe ich eher mehr zu verlieren als zu gewinnen. Das ist alles ein Hintergrund, der vielleicht auch zu Zynismus gegenüber Medien im Land führt.
Felix Lill, Journalist und Autor mit Spezialisierung auf Asien, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen gleich noch weiter über die möglichen Lerneffekte, die wir aus dieser Protestbewegung vielleicht auch hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz mitnehmen können. Felix, du zitierst in deinem Text auch eine Professorin für Journalismus aus Seoul, die die Protestkultur dort vor Ort als einzigartig beschreibt. Warum ist das einzigartig aus ihrer Sicht?
Ja, die Einzigartigkeit begründet sie unter anderem durch das, was ich vorhin erwähnte, diese Schmissigkeit, die Süffigkeit, die die Proteste dort haben. Erstens sind sie sehr schnell im sich organisieren, also die haben quasi immer den Finger am Abdrücker, können sofort den Colt ziehen und plötzlich sind wahnsinnig viele Leute auf der Straße. Das geht auch deshalb eben, weil Leute bereit sind, Leute das Ganze ernst nehmen und Leute, glaube ich, auch die Kosten vom Protestieren einfach nicht so richtig in ihre Rechnung mit einbeziehen. Was meine ich damit? In meinem Volkswirtschaftsstudium habe ich mal gelernt, Protestieren kostet. Nämlich, wenn man auf die Straße geht, seine Meinung kundtut und wahrscheinlich geht man auf die Straße und tut seine Meinung kund, weil man findet, dass sie nicht gehört wird, oder? Sonst würde man es ja wahrscheinlich gar nicht tun. Dann geht man damit irgendwie ein Risiko ein. Es könnte sein, dass man Repressalien erfährt. Es könnte sein, dass man im Job Probleme kriegt. Es könnte sein, dass man festgenommen wird. Das passiert übrigens auch in Korea, vor allem dann, wenn Gewerkschaften protestieren. Da geht nämlich die Polizei besonders hart gegen minimale Regelüberschreitung vor. So, aber in Südkorea ist es eben so, dass das natürlich auch Kosten hat. Ganz offensichtlich, wenn man zum Beispiel Gewerkschafter ist, wie ich gerade gesagt habe. Also Gewerkschafter kommen echt gar nicht so selten ins Gefängnis, weil sie einen Protestmarsch organisiert haben und dann irgendwer von dem Protestmarsch auf den Bürgersteig gegangen ist, wo er aber gar nicht durfte oder ein bisschen zu weit auf eine Kreuzung, die dann aber gar nicht angemeldet war und so. Das passiert in Südkorea. Also ja, Protestieren hat Kosten, ganz konkrete sogar, Freiheit teilweise, aber man macht es trotzdem. Und das ist beachtlich. Also es gibt eine Mentalität, die das Recht aufs Protestieren sehr wertschätzt. Und natürlich hat das damit zu tun, dass vor kaum 40 Jahren das eben noch nicht so war. Aber es ist eben auch interessant, dass diese vielen NGOs, die da aktiv sind, in hohem Grade organisiert sind. Also dass sie es auch schaffen, die Leute echt bei der Stange zu halten. Denn in Südkorea ist natürlich auch das Arbeitsleben sehr busy. Die Leute arbeiten lange Stunden und ja, insofern ist es umso beachtlicher, dass das alles tatsächlich passiert. Und dass das eben auch zum Beispiel am Abend des 3.12., als das Kriegsrecht ausgerufen wurde, echt so schnell ging, dass das Parlamentsgebäude und diese ganze Anlage da voll von Leuten war.
Jetzt habe ich persönlich ja eine ostdeutsche Biografie, einen ostdeutschen Hintergrund, bin in Potsdam geboren, lebe mittlerweile in Leipzig, wo ja auch die große Revolution 89 in Deutschland losgegangen ist. Ehrlicherweise ging es im Plauen los und so, aber sagen wir mal, eine der wichtigsten Protestbewegungen hat hier in Leipzig stattgefunden. Und das ist ja ungefähr zur selben Zeit, 87, 89 kann man jetzt mal Pi mal Daumen so in der Rückschau sagen, ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Können denn wir in Deutschland oder auch in Österreich und der Schweiz tatsächlich von dieser Protestbewegung und von diesem ja großen Druck, den sie ja offensichtlich auch erzeugen können, irgendwas lernen?
Ja, also ich glaube einerseits das Wachsein. Ich glaube, das können alle von Südkorea lernen, weil Südkorea da wirklich ein Extremfall ist. Also selbst wenn die Fühler in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind ja auch tatsächlich sehr vitale Demokratien, auch recht fein sind. Ich glaube, trotzdem verliert man nichts, wenn man schaut, wie die Leute das in Südkorea machen. Dann diese Schnelligkeit im Organisieren bestimmt auch. Und ganz bestimmt auch dieses, ich habe es vorhin süffig genannt. Dieses Süffige, das heißt, dass sich wirklich ganz viele Leute damit irgendwie identifizieren können. Also, dass da verschiedene Musik läuft, dass das irgendwie Spaß bringt. Also, ich war auch schon so auf so Protestmärschen und es ist wirklich, wirklich krass, was da auch für Equipment da ist. Also wie bei einem Riesen.
Also es darf auch unterhaltsam sein.
Ja. Ich glaube, es muss unterhaltsam sein. Also so versteht man es jedenfalls in Südkorea. Also da sind riesen Lautsprecheranlagen da. Also für sowas ist immer gleich mitgesorgt. Dann sind teilweise NGOs da und verteilen Eis. Also und es bringt irgendwie alles Bock. Es ist ein bisschen wie eine Party. Teilweise, wenn man so Aufnahmen von Protesten in Südkorea sieht, wirkt das auch wie so ein ja, wie so ein Pride Day oder so. Also nichts, das ist jetzt
so ein
nicht,
Festival.
Ja, genau. Ja. Also das war jetzt überhaupt nichts Despektierliches gegenüber den Pride Days, aber da wirkt es ja heutzutage oft so, als würde es in allererster Linie mal Spaß bringen, dabei zu sein und so. Und so wirkt das teilweise in Südkorea. Und das ist, ich glaube, das ist was Gutes. Denn also die Botschaft wird ja trotzdem rübergebracht, wie eben übrigens auch bei den Pride Days. Also vielleicht kann man davon lernen, dass das Bunte, das Schrille, was eben Aufmerksamkeit und gute Bilder generiert, dass das nicht allzu sehr im Hintergrund ist.
Stichwort Lernen. Wer sich noch mehr für Asien interessiert, du startest eigentlich heute, also wenn dieser Podcast hier rauskommt, auch einen eigenen Podcast. Vielleicht willst du dazu noch mal was sagen. Ich habe es ja vorhin schon kurz angekündigt.
Sehr gerne. Der Podcast heißt Asien Copy-Paste, Untertitel Die Vorbilder und Nachahmer dieser Welt. Da wollen mein Kollege Fabian Kretschmer und ich im Zwei-Wochen-Takt über Asien, das heißt vor allem Ost- und Südostasien, berichten. Und zwar über alle möglichen Trends, die uns in dieser Region auffallen und die teilweise in Europa, in westlichen Ländern erst nachholend angenommen werden. Asien Copy-Paste, die Idee dafür war, dass ich glaube immer noch oft gedacht wird, dass in Asien vom Westen kopiert wird, wenn man an Autos denkt und so weiter. Oft denkt man, naja, also die echten Ideen, die kommen schon aus dem Westen und die da in Asien, ja, die machen es vielleicht ein bisschen billiger, ein bisschen schneller, vielleicht auch ein bisschen besser, aber die Ideen kommen aus dem Westen. Wir, Fabian und ich, Fabian ist zwischen Peking und Seoul. Ich bin ja als Journalist vor allem in Tokio, jedes Jahr auch Seoul, Manila und wir beide sind auch in Taiwan zum Recherchieren. Und wir beide sind beobachten, dass eigentlich Asien längst Trendsetter geworden ist in ganz, ganz vielen Bereichen. Die allererste Folge, die ist gerade rausgekommen, behandelt das Thema Postwachstum und ganz konkret Japan als Beispiel. Japan ist ja der globale Pionier bei demografischer Alterung. Durch die demografische Alterung hat eine Abflachung des Wirtschaftswachstums stattgefunden. Das begann schon vor 3 Jahrzehnten. Mittlerweile ist Japan ganz klar im Postwachstum angekommen. Das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, die Volkswirtschaft ist seit 30 Jahren eigentlich flach, bleibt mehr oder weniger konstant und die Gesellschaft hat sich darin eingerichtet. Und mehr oder weniger wird sowas in den nächsten Jahrzehnten auch in Europa entstehen. Insofern tun wir gut daran, zum Beispiel bei diesem Thema, aber bei ganz vielen anderen auch, nach Asien zu schauen, um über uns selbst zu lernen. Und das wollen wir in diesem Podcast Asien Copy-Paste zweiwöchentlich machen.
Den Link zu Asien Copy-Paste packen wir natürlich in die Shownotes dieser Episode. Ich sage vor allen Dingen, danke Felix für diese Einblicke hier im Brand 1 Podcast.
Ich habe zu danken, hat mir großen Spaß gemacht.
Und wenn ihr mehr über den Zustand der Demokratie aus ganz verschiedenen Blickwinkeln erfahren wollt, dann hört doch gern in die vergangenen Ausgaben dieses Podcasts hier rein. Im Zeitschriftenhandel findet ihr auf jeden Fall ein ganzes Brand 1 Heft zur Demokratie. Diese Ausgabe gibt es natürlich aber auch auf brand1.de. Und hier im Podcast könnt ihr in den kommenden Wochen noch viele weitere Gespräche genau zu diesem Themenfeld hören. Den Brand 1 Podcast und alle anderen Detektor Podcasts und den angesprochenen Podcast von Felix findet ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen und auf der Website und in der mobilen App von Detektor FM findet ihr unsere Podcasts. Dabei kann ich gar nicht oft genug betonen, wie hilfreich es ist, wenn ihr uns gut bewertet oder noch besser diesen Podcast hier, den Brand 1 Podcast, weiterempfehlt. Denn das hilft uns ohne Mist am allermeisten. Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch jemanden, für den oder die dieses Gespräch heute hier über Südkorea und die Protestbewegung oder beispielsweise das von vergangener Woche mit Marcel Fratscher vom DIW interessant sein könnte. Dann empfehlt uns doch bitte gerne weiter. Und wir wollen auch gern weiter eure ganz persönlichen Veränderungsgeschichten hören und hier dann im Podcast spielen. Schickt uns dafür einfach eine Sprachnachricht an digital@brand1.de und dann seid ihr vielleicht nach dem Sommer schon bald zu Gast in diesem Podcast, denn diese Serie ist uns tatsächlich sehr ans Herz gewachsen. Kommenden Freitag folgt dann schon die nächste Ausgabe dieses Podcasts hier. Ich bin dafür mit dem Comedian Thomas Hermanns verabredet und das verspricht auf jeden Fall wieder ein sehr spannendes Gespräch zu werden zum Thema Demokratie, passend natürlich auch zum aktuell laufenden Pride Month, den wir ja zumindest so leicht am Ende des Gesprächs hier auch schon gestriffen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinhört in diesen Podcast. In diesem Sinne, gern bis dahin. Tschüss!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.